Danke, lieber Herr Jesus, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir jetzt hier gemeinsam auf dein Wort hören dürfen. Danke, dass du selbst da bist, dass du uns das zugesagt hast. Und ich bitte jetzt, dass du ja all das, was nicht hierher gehört, auch von mir, dass du es wegnimmst und dass du mich ganz füllst, zu deinem Sprachrohr machst, dass du ja einfach die Dinge aussprichst, die hier wichtig sind. Du kennst die Herzen, du weißt, was jeder Einzelne braucht, und bitte dich, dass du uns da in dein Wort mit hineinnimmst, dass du es lebendig machst und dass du unsere Herzen veränderst. Amen. Ja, schön, ich bin eigentlich so gar nicht so richtig drin bei euch, so mit Vormittag, ne? Ich habe das so die lange Tradition immer hier zur abendlichen Stunde kennengelernt, aber es ist erstmal noch frisch, ne? Und doch was Schönes. Ja, wir stehen ja so kurz vor Himmelfahrt und Pfingsten, und so habe ich auch die Predigt genannt, kurz vor Himmelfahrt und Pfingsten. Ich möchte euch da mal mit reinnehmen in die Zeit, denn nach seiner Auferstehung, da hat ja Jesus auch noch ein paar Tage, 40 waren es insgesamt, bei seinen Jüngern verweilt, und denke, das war eine sehr spannende Zeit, denn das war ja auch so, waren ja so die letzten Worte, die er hier Menschen in seinem Erdenleben so mitgegeben hat, und ich denke, das ist auch für uns ganz interessant, und ich möchte euch jetzt einfach mal so fast 2000 Jahre zurücknehmen. Der Text kommt aus der Apostelgeschichte 1, aus dem ersten Kapitel, und ich werde so die Verse 3 bis 14 so häppchenweise, abschnittsweise mit euch durchgehen. Ja, Jesus war also hier konkret mit seinen Jüngern, oder sie wurden ja dann Apostel genannt, zusammen, und da heißt es in Vers 3, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Soweit mal. Ja, ich sag mal so, das Tolle, Bibelschule mit Jesus, ne? Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ihr wart ja vielleicht einige mal so in Sommerferien oder so eine Zeit lang auf einer Bibelschule, gibt es ja immer bestimmte Tage, aber so mit Jesus direkt und dann 40 Tage mit ihm so in die Lehre zu gehen. Ja, wir haben ja so verschiedene Themen da auf dem Schirm. Jesus hatte ja über das Reich Gottes geredet. Ja, weiß gar nicht, wie so in unserer Hitparade, an welcher Stelle das Reich Gottes steht, aber war sicher sehr spannend. Ne? Sie haben ja schon vieles mitbekommen live, aber 40 Tage Bibelunterricht mit Jesus, tolle Sache, stelle ich mir vor, also wäre gerne dabei gewesen. Ja, und dann kommt ja noch was. Meine, die Lehre ist eine Sache und die Lehre ist sehr wichtig. Und ich sehe das so, ja, manchmal so bei den Jüngeren, habe ich manchmal auch den Eindruck, das ist nicht mehr so präsent. Ne? Da ist heute vieles defizitär, was das Thema Lehre anbelangt. Aber Lehre ist sehr wichtig, ist aber nicht das Einzige. Ne? Es braucht noch etwas, und er nennt das die Verheißung des Vaters und sagt auch konkret, sie werden mit dem Heiligen Geist getauft. Und das ist, was noch fehlt. Wir Menschen, wir können nichts aus uns heraus produzieren, wir brauchen da noch was, eben die Kraft. Und ohne die Mithilfe des Heiligen Geistes sind wir eigentlich zu nichts Nutze. Also es war bei den Jüngern direkt so und das gilt auch für uns. Und ja, wir brauchen den Geist. Ich meine, Jesus hätte auch sagen können, naja, damit ihr in der Zwischenzeit schon mal was zu tun habt, ne? Ihr habt ja mit mir einiges erlebt, erzählt den Leuten von mir, erzählt ihnen, was ich getan habe, bringt die frohe Botschaft und das Volk schon mal. Es ist eigentlich merkwürdig, denn die Jünger im Vergleich zu uns, die waren ja live dabei. Haben wir alles gesehen, was Jesus getan hat, alle Wunder, Heilungen und was da passiert ist, haben sie alle live miterlebt. Aber dennoch, Jesus hielt das für wichtig, dass sie warten, Ja? Und wir hatten ja zu Beginn das Thema schon so ein bisschen gehabt, dieses Harren, dieses Geduldigsein, dieses Warten. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle mit Problemen. Warten, ne? Wenn es auch nur ein paar Tage sind, warten. Und es ist halt mal so. Ich weiß jetzt nicht, Peter, was du für Verheißungen hast vom Herrn. Vielleicht musst du auch eine gewisse Zeit warten. Und da haben wir eine ganz andere Zeitschiene als Gott. Ne? Manchmal waren das bei dem Herrn 40 Jahre. Hat 40 Jahre gedauert. Und wenn man sich das so vorstellt, selbst die Glaubenshelden, Abraham, ne, der hatte ja auch da tolle Verheißungen und ja, er wird zum großen Volk und jetzt hatte er nicht mal einen leiblichen Sohn. Ne, hat eben gedauert. Und da ist halt die Gefahr bei uns, dass wir selbst schnell mal Hand anlegen und meinen, jetzt müssen wir aber los. Ne? Der Herr hat es gesagt und jetzt, wir sind ja auch intelligent, wir haben ja auch gewisse Pläne, Vorstellungen und machen da selbst was. Und bei Abraham gab das halt einen Ismael und der bereitete Probleme und die halten an bis zum heutigen Tag. Das ist halt dann so die Gefahr, wenn wir selbst da ohne dieses Feedback mit dem Heiligen Geist aktiv werden. Ja, warten ist wahrscheinlich eben noch viel, viel mehr als so eine Geduldsprobe. Ne? Da passiert was in uns. Wenn wir warten, da entsteht Power, da ist Kraft. Ne? Da ist Kraft. Das ist jetzt nicht nur so dahergesagt. In Jesaja 40, Vers 31 heißt es, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, Peter, ich weiß nicht, was du vorhast, aber dieses Warten, da entwickelt sich was, da passiert was in uns. Ja, den Jüngern war ja der Heilige Geist verheißen und das ist eine tolle Sache. Das wird ja oft so als Faustpfand bezeichnet, als Anzahlung. Ne? Wir bekommen was geschenkt. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, gehen wir ja nicht nur so mal straffrei davon, sondern der Herr, der rüstet uns aus. Da kommt ein ganzes Paket mit Gaben an uns und ist eine Anzahlung. Das heißt, es kommt noch viel, viel mehr, wird noch viel, viel mehr kommen. Du kannst dann ja sagen, okay, ne, ja, ich habe ja den Heiligen Geist, sicher ein ganz großer Vorteil zur Situation, die Jünger da vor fast 2000 Jahren erlebt hatten. Die hatten ja den Heiligen Geist noch nicht. Die haben den Heiligen Geist. Aber die Schrift weist auch darauf hin, lasst euch füllen. Ne? Also Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, heißt es, sauft euch nicht voll mit Wein, nehmt jetzt mal einen Schluck Wasser, sondern lasst euch mit dem Heiligen Geist füllen. Und wir kennen das auch aus der Apostelgeschichte. Beispiel als Petrus und Johannes vom Hohen Rat verhört wurden, als ans Eingemachte ging, ne? Sie sollten ja nicht mehr den Namen Jesus gebrauchen. Da gingen die ins Gebet. Die gingen ins Gebet, die Jungs, und die hatten alle den Heiligen Geist. Es war nach Pfingsten. Und da haben die Wände gewackelt und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, heißt es. Und auch später in der Schrift, noch in der Apostelgeschichte, sie wurden mit Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. Ja, und wenn die das gebraucht haben, brauchen wir es auch. Ne? Wir sollen uns auch erfüllen lassen. Und ja, das bringt etwas, das bewegt etwas in uns. Ne? Wenn wir ja irgendwie evangelisieren wollen, ne? Wir können große Pläne, Strategien machen, ausarbeiten, dann haben so unsere Vorstellungen, aber das, wenn du so dieses gefüllt, wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist, dann kannst du gar nicht anders, dann redest du, dann musst du den Menschen was von Jesus erzählen. Und das ist eben dieses Kraftpaket, ja, das wir auch heute, wird uns allen gut tun. Ne? Und deswegen ausharren, beten, das sind so die Grundlagen, die hier benötigt wurden. So, was haben jetzt seine Jünger gesagt? Wie haben die reagiert? Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ja, an dieser Reaktion sieht man eigentlich, die hatten immer noch ihr eigenes Ding da im Kopf. Ne? Das war ja so die Meinung im Volk Israel, wenn der Messias kommt, er stellt Israel wieder her, er vertreibt vielleicht dann die Römer, ne? Die waren ja unter der Römerherrschaft und ja, hatten da auch viele Abgaben, Steuern zu zahlen und Jesus ist jetzt der, und das war auch immer noch in den Köpfen drin, der Israel wieder zu einem starken Volk macht, hatten aber keine Perspektive für das Reich Gottes. Das ist ja auch das Evangelium vom Reich. Oder nicht von der Königsherrschaft von Israel, sondern die Königsherrschaft Gottes mit einem wunderbaren König, unserem Herrn Jesus. Und damit hatten sie natürlich die Königsherrschaft, eher so eine politische Herrschaft, natürlich auch ihren Wohlstand im Kopf, ne, so eine Perspektive, dass sie ein angenehmes Leben haben, wenn Jesus die Herrschaft übernimmt. Ich meine, wie sieht es bei uns aus, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben? Geht es uns allen besser? Ich weiß nicht, was du so für Probleme im Leben hast, aber wenn du dich für Jesus entscheidest, kommen manchmal auch noch andere Probleme dazu, sage ich mal. Ne? Da gibt es ja auch einen Widersacher, einen Feind, und dann bekommst du oft auch Gegenwind. Natürlich, Jesus hat kein Problem mit, dass du Wohlstand hast. Er macht das auch, ne? Er gibt das auch, aber es ist nicht das primäre Ziel. Ne? Das primäre Ziel ist die Königsherrschaft, sein Reich. Und wenn wir zu Jesus kommen, wir leben hier auf der Perle. Ne, hier ist es kein Problem, wenn wir sagen, wir entscheiden uns für Jesus, aber geh mal in den Großteil der Länder auf der Erde. Die werden verfolgt. Die bekommen ihre Hütte angesteckt. Ne, die werden geächtet in ihren Familien. Das hat auch noch andere Dinge in der Welt zur Folge. Ja, was erwartest du von Jesus? Ne? Wir haben ja alles, was wir brauchen, und trotzdem haben oft dann noch so der Gedanke, mach auch das noch. Und wie gesagt, Jesus hat kein Problem mit. Ne? Aber es ist nicht das primäre Ziel. Es war eine Sache, und das andere, diese Neugier der Jünger, sie wollten dann wissen, den Zeitpunkt. Aber Wissen allein hilft eben nicht weiter. Ne? Und so ist es auch heute mit den Menschen. Ne? Die wollen ja auch wissen, wann ist das jetzt? Wie ist das jetzt genau mit der Entrückung? Ne? Und ist das jetzt vor, nach der großen Trübsal? Ne? Ich finde immer wieder Diskussionen, gibt immer wieder Menschen, die diskutieren darüber. Aber eigentlich hilft es uns ja nicht konkret weiter. An unserer aktuellen Situation ändert das nichts und es lenkt ab. Es lenkt eigentlich nur ab, solche Themen, theologische Themen, die lenken von unserem eigentlichen Auftrag ab. Und deswegen sagt Jesus in Vers 7, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sagt, vergesst doch mal diesen ganzen Kram vom Königreich Israel und die Spekulationen da über irgendwelche Zeiten. Und da haben wir Zeiten, das ist Chronos, das ist so dieser Zeitraum, quantitative Zeitmessung, so wie wir es eigentlich kennen, und dann die Zeitpunkte. Und Zeitpunkte ist was Besonderes, das ist etwas Qualitatives, ein qualitativer Zeitmoment, der von Gott kommt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das sind diese Dinge, weiß nur Gott allein, jetzt ist es hier soweit. Ne? Und uns, ja, uns geht es eigentlich gar nichts an, weil es verborgen ist in der Schrift. Ne? Es gibt so viele Dinge, die uns offenbart werden in der Schrift, die wir wissen sollen. Heißt irgendwo in, glaube ich, in Mose 29, das sollen wir wissen und das sollen wir unseren Kindern beibringen, aber das Verborgene ist allein bei Gott, ist nicht unsere Sache. Also, er betont jetzt nicht das irdische Reich, sondern das Reich Gottes. Und jetzt kommt der Auftrag, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist das Entscheidende. Ne? Sie waren vollgestopft mit Wissen, aber jetzt kommt diese Kraft. Ne? Und diese Kraft in der Kraft des Geistes, das bevollmächtigt sie zu handeln. Und das Wichtigste, sie sind Zeugen. Wir haben was erlebt mit Jesus. Und ja, wir haben heute auch alle etwas erlebt. Also man entscheidet sich ja nicht von ungefähr für Jesus. Irgendwie ist ja da was passiert. Und irgendwas hat ja Jesus dann auch in unserem Leben bewirkt. Wir sind alle Zeugen. Und wenn wir uns sonst nichts weiter zu sagen haben, wir können Leuten erzählen, ja, wie bin ich zum Glauben gekommen, ne? Ist nicht immer der Zeitpunkt, aber manchmal öffnet sich eben so eine Tür, man kann dafür beten und kann das entsprechend weitergeben. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. In 2. Korinther 5 schreibt das Paulus. Ne? Wir stehen jetzt anstelle von Jesus und wir können die gleichen Dinge tun. Wir können auch vor den Menschen stehen, ihnen die Botschaft weitergeben, heilen, Dämonen austreiben, Jesus repräsentieren. Das sind die Dinge, die Jesus erwartet. Und dann die frohe Botschaft, das fing ja an in Jerusalem und ging dann weiter im Land Judäa, in dieser Provinz damals, in die Nachbarprovinz Samaria, war so ein Mischvolk. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter um den ganzen Erdball herum. Ja, und da sind wir mittlerweile angelangt. Das ist fast, ja, ich komme dann wieder zurück nach Israel. Ja, da stehen wir schon. Aber wir haben immer noch den Auftrag, egal, vor der Haustür, es gibt so viele Menschen, die die frohe Botschaft nicht kennen. Und das ist auch heute noch unser Auftrag, hat auch Jesus in Matthäus 24 in Vers 14 mitgeteilt. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Also, wenn Jesus wiederkommt, erstmal muss die Botschaft Verbreitung finden. Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Die gute Botschaft erstmal, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und das ist, glaube ich, mit so das Wichtigste, was wir auf dem Schirm haben können. Und das ist ja eigentlich interessant, wenn man so die Schrift, auch im Neuen Testament, so die ersten Gemeinden, die haben alle in dieser freudigen Erwartung gelebt, dass Jesus wiederkommt. Und so sollte es auch bei uns sein. Ja, und ja, alle werden das sehen können. Ne? Die Jünger standen da, wahrscheinlich den Mund offen, das hat sich überlegt. Sie waren dabei und plötzlich ist er weg. Und dann kommen diese Engel. Ja, aber er wird so wiederkommen, das wissen wir aus der Schrift. Matthäus 24, Vers 30, da heißt, sagt Jesus, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Na, hat er ja schon angekündigt. Und wo wird er ankommen? Er wird ja in derselben Weise wiederkommen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Und im nächsten Vers werden wir sehen, wo haben die sich mit Jesus unterhalten, wo standen die zu dem Zeitpunkt? Auf dem Ölberg. Und das ist auch in einer Prophetie in Zacharja 14, Verse 3 bis 4 wird es auch ganz deutlich, da heißt es, aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Ja, Aussachen hatten wir zu Beginn gehört und die Hoffnung. Es ist unsere Hoffnung. Ne? Es gibt eine Ewigkeit. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder und dann geht es erst richtig los. Ne? Egal, was wir hier noch erleben werden, ich bin ja auch schon mittlerweile 69 Jahre auf dem Planeten unterwegs, aber es gibt eine Perspektive, es gibt eine Hoffnung. Das ist die Ewigkeit. Ne? Er wird kommen und er wird ganz konkret hier auf dieser Erde kommen und es wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, ne, wenn man so die historischen Ereignisse betrachtet, was mittlerweile alles passiert ist, wird es nicht mehr allzu lange dauern. Es wird sicher das eine oder andere noch nötig sein, aber er kommt. Und er hat gesagt, Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme wieder zu euch. Und das letzte Statement von ihm in der Schrift, er sagt, ich komme bald. Ne? Wobei dieses bald natürlich auch Gottes Zeitschiene beinhaltet. Ja, ganz wichtig, diese Erwartungshaltung, diese freudige Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt. Das ist doch unsere Hoffnung und darauf freuen wir uns doch alle. Da freuen wir uns drauf. Und das war auch bei den ersten Christen so, ja, eben schon in der ersten Gemeinde und Petrus in seinem zweiten Brief in Kapitel 3 sagt er auch, ja, da sind Spötter, ne, die sagen, werden kommen, die Spötter kommen und sagen, ja, wo ist er denn jetzt, euer Jesus? Ne, wenn du sagst, Jesus kommt wieder, möchte auch ein paar Leute, ja, wo ist er denn? Er hat ja schon 2000 Jahre Zeit gehabt, ne? Und so war das damals schon, in den ersten Jahren haben die das schon so zum Ausdruck gebracht. Und Petrus erklärt das. Ne? Er verzögert. Ne? Das ist jetzt diese Verheißung der Wiederkunft, die wird nicht verzögert, sondern es ist die große Gnade, die große Liebe von Jesus zu uns Menschen, dass er ja noch nicht gekommen ist, dass er hier noch Zeit schenkt. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Er möchte, dass niemand verloren geht. Und das ist der Grund, warum er noch nicht wiedergekommen ist. Gnadenzeit, er ist ein gnädiger Gott, weil er uns lieb hat. Und er möchte, dass Menschen umkehren und auch heute noch. Ja, und wir können da mitmachen. Es heißt im gleichen Kapitel 2. Petrus 3, dass wir das sogar beschleunigen können, diese Wiederkunft von Jesus. Wie können wir es machen? Indem wir dafür Sorge tragen, dass das Evangelium verkündet wird. Ne? Danach wird das Ende kommen und wenn wir uns da beteiligen, ja, dann geht es ein bisschen schneller. Wenn wir es nicht machen, Jesus hat Zeit. Ne? Bald ist in Gottes Augen so eine Zeitschiene, ja, ändert sich auch nichts dran. Ja, also wir sind aufgefordert. Ne? Ja, und was machen die Jünger? Jetzt werden sie aktiv. Ne? In Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Sie gehen die ersten Schritte von dem Berg, welcher Ölberg heißt. Ne? Da waren die ja gerade und da wird auch Jesus wieder ankommen. Der Ölberg, der nah bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Das sind so die ersten Schritte, ne? Diese Vorbereitung, die sie jetzt treffen. Und das ist, glaube ich, für uns auch ein wichtiger Hinweis. Wir müssen aktiv werden. Wir sollen aktiv werden für unseren Herrn, denn er will ja seine Königsherrschaft aufrichten. Ja, was haben die jetzt gemacht? Da komme ich zum Abschluss. Vers 13, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Nämlich, jetzt werden die ganzen Apostel aufgezählt, Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Ne? 11 Stück, einer wird ja noch dann dazugeholt, der Matthias, ne, als Ersatz für Judas Iskariot. Und jetzt heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Die waren da alle im Obergemach und haben zusammen gebetet, gefleht. Übrigens, bei dieser Stelle, wir hatten mal, das ist schon ewig her, kamen mal welche aus einer bestimmten Denomination zu uns in die Gemeinde und waren dann auch immer dabei im Gottesdienst. Und die Frau meinte dann einmal, weil wir hatten dann immer Lobpreis und dazwischen auch Gebet, ja, wieso beten denn da auch Frauen mit? Da gibt es manchmal Vorstellungen, Frauen, die dürfen dann im Gottesdienst nicht sagen oder auch nicht beten. Da haben wir das Beispiel, ne? Die waren da zusammen mit den Frauen, mit Maria und haben auch gebetet. Ne? Das nur, vor da irgendwelche wüsten Schriftauslegungen da sind. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, dass die Frauen dabei waren. Die Betonung ist eben dieses beständig, ne? Dieses Ausharren. Das ist eine Sache und dann diese Einmütigkeit im Gebet. Eine Einmütigkeit, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe ja auch schon viel mitgemacht in vielen Gemeinden, Gebetsversammlungen und man hat ja auch mal so Gebete, ne, wo dann einer irgendwas betet und dann der Nachfolgende im Gebet, der korrigiert die Theologie des Vorredners oder Herr Wirb oder wenn einer betet, ja und bestätigt dein Wort, habe ich immer live miterlebt durch Zeichen und Wunder und dann kam der Nächste, ach Herr, wir leben doch im Glauben und nicht im Schauen, wir brauchen doch keine Wunder, das ist nicht einmütig, ne, so ein Gebet, aber das ist eben das Wichtige, mal einmütig und dann dieses Beständige, dass wir wirklich dranbleiben. Ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen macht im Gebet, aber es ist oft so, wenn man mal die Zahl vergleicht mit den Gottesdienstbesuchern, ich sage jetzt einfach mal so 5-20%, die findet man dann auch in Gebet. Ne? Also das ist eher, sag mal, es ist ausbaufähig bei uns, Gebet. Das ist nicht so das, was motiviert. Also wir sind ja auch, ich kenne es ja auch bei uns in der Gemeinde, ne? Jetzt machen wir halt Lobpreis und Anbetungsabend. Da kann man doch ein bisschen, kann man ein bisschen mehr bewegen. Aber da, glaube ich, haben wir noch viel Nachholbedarf, dieses aktive Warten, und das ist wirklich vorbildlich. Ich will auch mal loben, ich will auch vielleicht mal Werbung machen, da ist ja jetzt an dem Samstag vor Pfingsten, an dem Wochenende, wieder dieser Jesusmarsch in Münster. Der Jürgen Exner und die Annette Kriener, die organisieren das gemeindeübergreifend, unabhängig von der Gemeinde, und kommen auch viele von außerhalb, Evangelisten, nach Münster. Die sind da vorbildlich. Ich habe es Ihnen letztens gesagt, die haben so das Gebet, 4 Wochen vorher starten die, so per Zoom. Da geht es aber jeden Tag. Ne? Die eine Hälfte der Woche, 6:30 geht's los, in der anderen Hälfte dann abends 8:30. Aber die ziehen das durch und sind immer dabei. Das ist wirklich, ich glaube, das ist so das, was da gemeint ist, dieses Hachen, diese Beständigkeit, ne? Aktives Warten. Und die haben ja sicher auch gebetet, Herr, was können wir tun, damit du wirken kannst? Ne? Das ist so das Gebet. Ne? Die haben nicht selbst warten drauf, was will der Herr mit uns machen? Und das ist, glaube ich, auch unser Auftrag, ne? Auch wenn wir würden ja alle gerne eine Erweckung haben, aber es fängt ja irgendwie bei uns an, dass wir uns vom Herrn gebrauchen lassen, dass wir beten, was kann ich tun, damit du wirken kannst, damit du dein Reich hier noch vergrößern kannst. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel, dass wir da wirklich offen sind für den Herrn, dass er uns gebraucht einfach mit dem, was er uns ja an Gaben geschenkt hat. Römer 15, Vers 5, der Gott des Ausharrens, wir haben einen Gott des Ausharrens und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Na, das ist so ein bisschen der Schlüssel, dieses Ausharren und die Einmütigkeit untereinander. Na, da kann noch viel, also so von dem, was ich bisher hier erlebt habe in den Gemeinden, da ist noch viel machbar, glaube ich. Dann klappt es ja auch vielleicht auch mit Münster mal, dass da noch eine Erweckung drin ist. Ne? War ja noch nie hier, ist ja immer so ein bisschen ausgespart, in anderen Landstrichen in Deutschland gab es schon Erweckungen. Okay, dann habe ich so als Take-Home-Message eben dieses aktive Warten, dieses Ausharren, diese Beständigkeit. Dieser Gott des Ausharrens erwartet das eigentlich auch von uns, dass wir da dranbleiben. Ne? Und wir werden ja schnell, das kennt jeder, wenn es ums Beten geht, ne, da kommt immer was dazwischen. Das war früher schon so mit den Kindern, mit Familie, wenn man da zusammen beten wollte, irgendwas. Der Feind ist da natürlich auch aktiv, aber Beständigkeit, Ausharren, dann kommen wir voran. Jesus kommt wieder. Das sollte man immer auf dem Schirm haben. Das ist das, was uns motiviert und wo wir auch Kraft bekommen, Hoffnung bekommen. Weniger da Spekulationen, wann und wie und wo. Es gibt viele Themen, theologische Themen, die vom Eigentlichen ablenken. Aber wir sollen Zeugen sein. Das ist unser Auftrag da, wo der Herr uns hinstellt. Und wir haben das Gebet und Flehen. Das ist übrigens auch als im Epheser 6 als Waffenrüstung, so, die ja gerne vergessen wird, so die 7. Waffe mit allem Gebet und Flehen. Da kommen wir jeden Punkt auf der Erde erreichen mit dem Gebet, ne, mit dieser Waffe, mit die stärkste Waffe, die er uns gegeben hat. Herr Jesus, Danke, danke, dass du ja, uns da diese Zusage gegeben hast, dass du wiederkommst, Herr. Und danke, dass wir das immer wieder hören dürfen, dass wir uns da immer wieder dran erinnern dürfen und dass wir das auf dem Schirm haben sollen. Und wenn du wiederkommst, ja, dann wird es aber auch zu Ende sein mit der Gnadenzeit. Und das erinnert uns daran, Herr, dass wir von dir einen Auftrag bekommen haben, dass wir ja etwas Frohes, etwas, eine frohe Botschaft zu verbreiten haben. Und ja, bring uns da rein, mach uns da aktiv, fülle uns da mit deinem Geist. Ja, du hast die guten Ideen und du weißt doch genau, wie du und wo du uns gebrauchen willst. Und ich bete hier für jeden Einzelnen, dass du ihm das schenkst, dass er das klar erkennt, was deine Pläne sind, deine Perspektive und wo du ihn ganz persönlich gebrauchen willst, in Emsdetten, im Münsterland oder wo auch immer du uns hinstellst. Und dafür sei dir die Ehre, Herr Jesus. Amen.